Ja, hallo zu einer neuen Folge des UAN-Podcasts, wieder mit mir, Markus Gärtner, und heute einem Gast von Thrasio oder Thrasio, muss man ja in Deutschland sagen. Da geht es um ein neues Geschäftsmodell mit Amazon-Händlern, und heute rede ich mit Georg Hesse, der insgesamt 16 Jahre vorher bei Amazon Deutschland war, jetzt Vice President für Deutschland und UK bei Thrasio. Hallo.
Hallo. Hallo, Max.
Ja, hallo. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ja. Wir fangen mal an mit einer kleinen heiklen Quizfrage oder einem Test zu Beginn. Wissen Sie, woher der Name Thrasio eigentlich kommt? Oder können Sie es erklären?
Ja, woher als Name von unserer Firma kommt, ist, George und Carlos haben sich sehr schnell einen Namen überlegen müssen und überlegt, was passt da gut. Thrasio ist, nach meinem Verständnis, heißt es sowas wie bold, und es hat eine Mischung aus Mut und Aggression im Griechischen, wahrscheinlich im Altgriechischen, da kommt es her. Es gab zwischendurch das Gerücht, es sei irgendwie eine Amazonenkriegerin, hieß es so, das stimmt aber meines Wissens nach gar nicht. Also es ist einfach ein griechisches Wort für Mut und Schaffenskraft und Aggression.
Ah, okay. Also das war nämlich auch meine Info. Ich habe so ein Faible für Firmennamen und Bedeutungen. Nach meiner Information, wie gesagt, kann ja schon widerlegt sein, in der griechischen Mythologie war Thrasios eine Amazone und der personifizierte Begriff der Kühnheit. Ne? Also Amazon, da auch der...
Ja, eine schöne Übersetzung, ja. Genau.
Genau. Ne, Amazon, da ja auch die Verbindung zu Amazon. Ja, sind wir gleich mit beim Thema. Amazon an sich gibt es ja jetzt schon seit einem Vierteljahrhundert. Es gab jetzt gerade das Jubiläum, auch dieses Marktplatzmodell ist schon einige Jahre alt. Das Geschäftsmodell von Thrasio, müssen wir uns irgendwie mal darauf einigen.
Thrasio.
Wie?
Thrasio.
Thrasio. Thrasio, okay, kann ich mein TH noch ein bisschen trainieren. Das Geschäftsmodell basiert ja jetzt darauf, quasi Händler aufzukaufen, zu vereinen und sozusagen ja so die Umsätze zu steigern. Das ist ja jetzt an sich keine super neue Idee. Wie gesagt, Amazon und den Marktplatz gibt es schon ewige Jahre. Warum ist jetzt erst jemand drauf gekommen, das quasi so zu machen, und warum boomt das jetzt gerade so?
Das ist eine gute Frage. Also der Marktplatz hat sich schon erstmal entwickeln müssen in die Richtung, in der FBA so gut funktioniert, also das Fulfillment von Amazon so gut funktioniert, dass wirklich Marken und Verkäufer sich komplett darauf verlassen können und darauf alleine auf der Infrastruktur so große Marken bauen können. Und es ist auch jetzt erst so weit, dass es wirklich einfach so viele, zigtausende Verkäufer gibt, die richtig ordentlich Umsätze machen natürlich. Also es gibt einfach irgendwann einen Tipping Point, einen Punkt, ab dem es ein Ökosystem gibt, auf dem herum wiederum ein neues Ökosystem entstehen kann. Das ist also auch eine Frage von Größe eigentlich. Und das hat eine Zeit lang dauern können, hätte es ja früher auch passieren können, wahrscheinlich schon, würde ich auch sagen. Dann hat halt einer hingehen müssen und auch einfach sozusagen das Kapital aufbringen müssen, um dann einfach mal mehr von denen zusammenzufassen und zu sehen, ob das klappt, ob man die Skaleneffekte wirklich hebt. Und das ist eben jetzt mit uns passiert.
Genau, also auch die Strukturen müssen wachsen. Mhm. Kann man sagen, müssen uns mal mit dem mal so ein bisschen ins Detail gehen. Also wie gesagt, ich habe es schon mal angedeutet, wie es grob funktioniert. Vielleicht kann man kurz mal so in einzelnen Steps durchgehen. Also wie läuft so eine Übernahme ab vom, sag ich mal, Finden der Händler bis der Deal durch ist? Was passiert da so in einzelnen Schritten?
Okay, also zuerst haben wir natürlich Teams, die versuchen, die richtigen Händler zu finden. Das ist natürlich so ein bisschen ein Teil der Secret Sauce, ja, dass man herausfindet, wo sind eigentlich die richtigen Seller, die gerade an der richtigen Stufe sind, dass sie für uns interessant sind. Generell kann man sagen, das sind wahrscheinlich Verkäufe, die mehr als 1 Million Umsatz machen, die profitabel sind, die Produkte haben, die an sich für sich Sinn machen, die idealerweise gute Bewertungen haben. Wir nehmen keine Produkte, die jetzt weniger als 4, 2, 4, 3 Sternebewertungen haben, weil es sonst heißen würde, dass die Kunden diese Produkte nicht lieben. Das wäre dann nicht nachhaltig. Also so gucken wir durch einen bestimmten Anzahl Filter über die Landschaft der Verkäufer und suchen uns dann welche aus und kontaktieren die. Manchmal werden wir auch kontaktiert von Verkäufern, die verkaufen wollen. In USA immer mehr auch durch Broker. Da gibt es also auch wiederum in dem Ökosystem schon das nächste Geschäftsmodell. Leute, die sozusagen ein Brokermodell haben und für mehrere Verkäufer vermitteln und versuchen, den besten Deal zu finden. Und in Amerika ist es schon relativ üblich, dass wir durch Broker kontaktiert werden. Also erstmal so finden wir die Verkäufer. Dann gibt es den Kontakt. erstmal ein persönliches Gespräch und das ist, glaube ich, fast das Wichtigste. Erstmal, man will feststellen, was wollen die Verkäufer, ist es interessant für die zu verkaufen, wo befinden sie sich gerade in der Phase von ihrem Wachstum und andersrum, die müssen auch uns kennenlernen und einfach ein gutes Gefühl haben. Es ist einfach extrem wichtig, wenn man ein Unternehmen verkauft, da steckt sehr viel Lebenszeit und Herzblut drin und das ist eine der größten Entscheidungen, die man treffen kann im Leben. Also damit ist ganz wichtig, dass man am Anfang erstmal feststellt, was sind das für Leute, wie tickt eigentlich Thrasio und habe ich da ein Vertrauen. Und dann gibt es eine erste Analysephase, dann tauschen sie sich aus eben, ist ja relativ vergleichbar dadurch, dass alles oder ein Großteil auf dem Amazon-Ökosystem stattfindet. Deshalb gibt es natürlich da ein Verkäuferkonto und es gibt eine relativ klare, einheitliche Wahrheit, was passiert. Und deshalb kann man relativ zügig eigentlich sich einigen und auf einen gegenseitigen Nenner kommen, was man an Bewertung sieht. Und dann gibt es einen sogenannten Letter of Intent, also eine Absichtserklärung mit den ersten Terms, also mit den Zahlen. Und man ist sich einig, dass man das eigentlich machen will. Und dann kommt nochmal die sogenannte Due Diligence. Das ist ja bei allen Unternehmensakquisen so. Da gibt es eine super detaillierte Due Diligence-Phase. Kriegen wir auch in 2 bis 3 Wochen hin meistens, aber das geht natürlich dann tief und da wird eben alles überprüft, stimmen diese Grundannahmen, die wir im Vorfeld grob besprochen haben, ist das alles zutreffend? Man muss da sagen, meistens ist es so. Also wir haben eine 95-prozentige Abschlussrate, nachdem wir diesen Letter of Intent haben. Das heißt, da passiert meistens nicht mehr viel, aber wir wollen es halt einfach richtig sicherstellen, dass da nicht irgendwas in Zahlen nicht stimmt, dass irgendwelche Sachen schwierig sind, dass es vielleicht rechtliche Probleme irgendwo gibt mit einem der Produkte. Das muss man natürlich dann feststellen und Dann wird ein Deal gemacht und dann unterschreibt man und dann kommen wir natürlich übrigens auch schon während der Diligence-Phase mit unseren Teams und versuchen zu verstehen, was muss man eigentlich tun. Man muss die erste Order platzieren, man muss sozusagen dann das Konto des Verkäufers natürlich übernehmen, dafür sorgen, dass man das jetzt eben nicht mehr Verkäuferware bestellt, sondern Thrasio und all diese Transaktionsbestandteile passieren dann eben danach. Und da gibt es ein Team, das hilft bei dieser Übergabe. Und dann ist irgendwann einigen wir sich auf den Zeitpunkt, wo der Verkäufer dann mit diesem Konto und dieser Marke nichts mehr zu tun hat, sondern sich der Phrase übergeben hat und nur noch in einigen Fällen von einem Earnout profitiert, also davon, dass er mitpartizipiert, wenn wir den Profit des Unternehmens steigern im Nachhinein. Und das ist natürlich unsere Erfahrung und auch unsere Erwartung, dass wir dieses Unternehmen kaufen und dann auf irgendeine Art natürlich besser führen können als der Vorgänger, sonst würden wir nicht mehr Wert drin sehen, als wenn das weiterführt. Also deshalb, irgendwo müssen wir da was finden in diesem Prozess, dass das passiert. Und dann gibt es diesen Handover und der Verkäufer partizipiert nur noch dadurch, dass auf seinem Konto eben Geld landet durch das zusätzliche Wachstum. Das ist, wie es läuft. Und das ist ein Prozess, der eigentlich in 4 Wochen durch ist. Wir sagen 45 Tage. Es gibt auch einen Zeitpunkt, ab dem wir es nicht mehr schneller machen wollen, ehrlich gesagt. Es gab so ein bisschen so ein Wettrennen jetzt, wer kriegt es noch schneller hin? Und da sind wir eigentlich jetzt ausgestiegen. Wir haben so viel Erfahrung damit jetzt, dass wir gesehen haben, auch für einen Verkäufer ist es dann, fängt es irgendwann an, unangenehm zu werden. Das ist eine große Entscheidung, wahrscheinlich schneller als in einem Monat oder 6 Wochen sowas durchzuziehen. Da fängt es an, unseriös zu sein, auch wenn man es in der Tiefe richtig macht. Deshalb ist das so die Größenordnung von einem Zeitraum, den man sich vorstellen kann. Es kann manchmal auch länger dauern, weil ein Verkäufer für sich einfach länger braucht in der Entscheidungsfindung. Aber wenn man das will, kriegt man es in 4 bis 6 Wochen über die Bühne.
Kann man schon so welche brisanten Zahlen nennen, um welche Kaufsummen sich das dreht? In welchem oder in welchem Bereich, sage ich mal, bieten Sie sozusagen Übernahme an oder ja, welchen 6- oder 7-stelligen Bereich oder kann man das sowieso ein bisschen andeuten? Wahrscheinlich kann man keine konkreten Zahlen nennen, aber so ungefähr im Schnitt.
Das ist nicht geheim. Also die Größenordnung, wir kaufen wahrscheinlich keine Verkäufe, die weniger als 1 Million Umsatz machen. So, und ab da fängt es an und wir sind jetzt in der Position, dass wir in der nächsten Phase sind. Wir haben genug Kapital, um Unternehmen zu kaufen, die 20, 50, 100 Millionen Umsatz machen. Und auch die kaufen wir. Und das ist auch, was wir tun. Das heißt aber nicht, dass wir aufhören, auch kleine Unternehmen zu kaufen, die großes Wachstumspotenzial haben. Und da wird dann meistens angeguckt, was ist das sogenannte EBITDA, also was ist der Profit, vereinfacht gesagt. Und darauf wird dann ein sogenannter Multiple gesetzt. Das heißt, wir nehmen einfach so und so oft mal diesen Profit an. Und das hängt damit zusammen, wie sehr glauben wir, dass wir dieses Unternehmen weiter zum Wachstum bringen, wenn wir es übernommen haben. Ja. Und
jetzt in einer konkreten Zahl quasi, im Schnitt ungefähr, kann man das an einer Zahl festmachen?
Wie viel im Schnitt gezahlt wird, wie viel Mal der Profit gezahlt wird?
Ja, also was sozusagen hat ein Händler im Schnitt raus oder jetzt mit diesen ganzen, mit dem ganzen Earnout etc., wenn er sein Geschäft abgibt? Also einfach so eine ungefähre Hausnummer mal.
Ja, genau. Also man kann sagen, in der Anfangsphase haben Händler wahrscheinlich so dreimal ihr EBITDA bekommen. Es ist ein sich etwas erhitzender Markt. Wahrscheinlich kriegen sie ein tolles Geschäft mehr. Das kann man sagen. Und es hat ein bisschen mit der Größe zu tun. Also ein größeres Unternehmen mit mehr Sicherheit, das auch nochmal in absoluten Euros oder Dollars für uns mehr Wachstumspotenzial bietet, da ist dann meistens auch nochmal eine größere Chance drin für uns. Wenn es je kleiner ist, desto mehr Risiko hat es natürlich auch. Aber man kann sich so überlegen, die im Markt, die Multiples von 2 bis 3, die werden wahrscheinlich eher seltener, da ist dann ein bisschen etwas mehr Risiko drin. Wenn ein Bombenbusiness hat, das toll läuft, das wächst, dann kriegt er wahrscheinlich etwas mehr als 3.
Also ich versuche es nochmal, um das fest zu machen. Also was würde ein Händler, sag ich mal, im Schnitt insgesamt am Ende raus haben? Irgendwie, was ich, 1 Million oder 150.000 oder also was hat er sozusagen am Ende auf seinem Konto, wenn er sein Geschäft abgegeben hat?
Ja gut, also ich kann ein Beispiel durchspielen, das ist jetzt ein virtuelles Beispiel. Das,
weil okay, genau.
Das ist ein Moving Target, das macht keinen Sinn, wenn ein Seller denkt, ich kriege auf alle Fälle da immer viermal mein EBITDA, das ist einfach nicht wahr. Ja.
Wir wollen keine schlafenden Hunde wecken.
Ja, andersrum. Nee, es ist einfach, es stimmt halt nicht. Und deshalb muss man ganz konkret ein Beispiel und ein relativ sozusagen solides das Unternehmen, das ein EBITDA hat, also ein Profit von 500.000 und alles stimmt und es ist super aufgestellt, dann kann es wahrscheinlich jetzt die 500.000 mal 3 bekommen und dann, je nachdem, vielleicht noch eine Earnout-Bestandteil. Das heißt, der kriegt 500.000 raus und dann noch einen Anteil vielleicht von dem Wachstum, dann wird es mehr als 500.000, geht es Richtung 2 Millionen vielleicht. Mhm. Das ist schon, kann ein tolles Geschäft schon annehmen. Und, okay. Und wie gesagt, Bestandteil, wie groß das ist und wie gefährlich, wie viele Themen es gibt, das zu integrieren, das beeinflusst das natürlich. Aber wichtig ist natürlich auch die Sicherheit, kriege ich das? Also ist das sozusagen, habe ich einen Partner, der solvent genug ist, es mir wirklich zu zahlen und einer, der es auch schafft, meine Marke zum Wachsen zu bringen. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das muss natürlich der Seller, der Verkäufer jeweils mit sich ein bisschen ausmachen. Habe ich da einen Partner, dem ich das vertraue, dass er das hinkriegt? Und dann ist natürlich auch manchmal der Teil hinten raus noch richtig spannend, ja, wo die Leute dann über einen Zeitraum von 2 Jahren vielleicht nochmal richtig was drauflegen können.
Genau, kommen da einige Fragen. Ne? Also es ist ja jetzt in der Amazon generell und auch die Marktplatzhändler haben einen Boom erlebt, nicht zuletzt jetzt durch Corona. Da wäre jetzt für mich die Frage, wenn ich jetzt ein erfolgreiches FBA-Geschäft habe, das sozusagen jetzt gut läuft, gerade in dieser Phase, also warum würde ich das dann überhaupt verkaufen, ne? Wenn ich selber mitten im Fluss bin quasi?
Ja. Ja, das ist natürlich die Frage. Also und das, die Gründe, warum sie das tun, sind vielfältig, aber es gibt ein paar ganz wichtige Säulen. Das eine ist, das ist nicht leicht. Was stimmt ist, dass 2020 ein Boomjahr war für Profits und wenn man mit den Verkäufern spricht und die sind in der Community ja relativ vernetzt, von den Profits war das für viele ein tolles Jahr, von den Nerven her nicht. Und es ist wirklich, es ist einfach eine Frage, das sind 2 bis 3 Mann-Läden, wahrscheinlich oft nur Ein-Mann-Läden oder Ein-Frau-Läden. Und das ist wirklich, es ist nicht trivial, das zu managen. Es ist ein hoher Druck. Und es ist gerade mit dem Wachstum, wenn dann plötzlich ein Cashflow-Problem kommt, man muss ein neues Inventar kaufen. Man hat statt 100 plötzlich 1.000 verkauft in 2020. Das heißt, man muss rechnen vielleicht mit 2.000. Und dann hat man eine ganz andere Planung plötzlich mit dem Cash. Und das ist der eigene Cash. Es ist nicht, man ist kein Riesenladen. Man ist nicht ein Angestellter in einem Riesenladen. Das ist das eigene Geld. Und das ist nicht trivial zu managen, das Inventar zu managen, den Cash zu managen und das Marketing, das jetzt auch in der Nach-Covid-Zeit oder in der Zeit, in der sozusagen dieser große Sprung von 2020 vorbei ist, in der es relativ blutig wird, auch was das Online-Marketing angeht, auch auf Amazon. Und das heißt, es ist, kommt ein Punkt bei vielen Verkäufern, wo die sagen, ich gewinne vielleicht leicht an Profits jedes Jahr, aber ich gewinne nicht mehr Lebensqualität. Es wird wirklich sehr stressig, es wird auch ein Risiko, das zunimmt und ich bräuchte jetzt einfach Kapital, um das richtig groß zu machen und dafür bräuchte ich vielleicht ein anderes Nervenkostüm oder eine andere Struktur und ich muss richtig groß werden. Oder jemand wie Thrasio kommt und wir sagen, weißt du was, das ist ein Wahnsinnsding, was du gebaut hast, wir machen dich zum Millionär und du machst was anderes. Und dann sagen viele, okay, Moment mal, ich mache 500.000 Profit im Jahr, aber dann rechnen sie mal durch, na gut, aber da zahle ich die Hälfte Steuern und dann muss ich davon Inventar kaufen, dann bleibt doch nicht mehr so viel übrig. Und wenn ich dann 3 Millionen kriege oder 2, dann ist es doch ein ganz anderer Vergleich von dem, was ich in der Tasche habe, womit ich mein Leben gestalten kann. Und man kann sein Leben dann eben sehr frei gestalten, natürlich, wenn man so eine tolle Sache aufgebaut hat und so einen Schritt geht. Und das müssen aber nicht alle machen. Es gibt viele, die sagen, nein, das ist mein Ding, ich mache meine Firma immer größer und es gibt vielleicht einen besseren Zeitpunkt als heute zu verkaufen. Also, aber grundsätzlich Kapitalbedarf, die Komplexität ist zu managen und auch ein immer schwieriger werdendes Umfeld, in dem Ressourcen und Expertise immer mehr gebraucht werden und damit ein Laden wie Thresu, der halt irgendwie 1000 Leute hat und der ein riesen Online-Marketing-Team hat und der viel Kapital hat, der das eher leisten kann, dem es vielleicht leichter fällt, die gleiche Marke zum Wachsen zu bringen und damit ist es dann für uns mehr wert als für den Verkäufer.
Ja. Das klang jetzt gerade so in der Ausführung der Schritte oder sag ich mal der Übernahme so relativ glatt alles. Ne? Man findet die Händler und einigt sich dann mit denen, es wird geprüft und dann ist am Ende quasi sind alle glücklich. Aber es wird ja nicht immer so laufen. Also ich habe gesagt, glaube ich, wenn dieser Letter of Intent, ab da gibt es eine 95%-Quote. Aber was sind denn Gründe, wo es dann noch scheitert? Also geht das dann auseinander an den Kaufsummen oder an irgendwelchen Befindlichkeiten oder irgendwelchen Details im Vertrag? Also warum ziehen der Händler doch den Schwanz ein oder woran scheitern die Verhandlungen?
Also wie gesagt, am Letter of Intent sehr selten. Das ist dann wirklich nur, weil wir irgendwas finden. Also nochmal, bei 100 Transaktionen war das dann eben halt vielleicht 5-mal der Fall. Da ist dann irgendwas rechtlich schräg, was davor nicht klar war und was der Verkäufer vielleicht selber nicht wusste. Sonst hätte er wäre es im Vorfeld schon sozusagen gescheitert. Aber da muss man tief reinbohren, findet man was. Oder es ist wirklich vom Finanziellen her irgendwas passt nicht. Also da war irgendwie was anders, als es offensichtlich ersichtlich war. Aber es kommt super selten vor. Das kommt natürlich vor diesem Letter of Intent relativ oft vor, dass man sagt, das haben wir uns angeschaut. Ist nicht so dolle, oder? Das ist es für uns wert. Und dann sagt er, ja, das ist doch ein Witz, das ist so viel Mehrwert. Ihr habt keine Ahnung und ich behalte es jetzt. Das ist total okay und das passiert natürlich. Weil da haben wir unsere Erfahrung, wir haben 6.000 Firmen angeschaut inzwischen in der Tiefe und haben 120 gekauft. Wir haben dann ziemlich klare Vorstellungen, was wir können. Und es ist eben auch so, wir, wenn wir ein Letter of Intent unterschreiben, dann meinen wir es auch. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, wir schließen die dann so gut wie immer ab danach. Davor sind wir super offen und klar, wie wir die Welt sehen und sind sehr transparent und wir wollen nicht, um Wettbewerber auszustechen, einfach mal eine Zahl rauswerfen, die toll klingt und danach fangen wir an nachzubröckeln und dann wird es immer kleiner. Das ist nicht, wie wir es machen. Aber davor, da ist es natürlich so, dass man auseinandergehen kann, dass man das der Verkäufer mal anhört und dann sagt, was, das behalte ich, mache ich das, ich glaube, ich behalte es noch 2 Jahre und danach kommt er wieder und wollte mir viel mehr bieten. Das ist alles okay, das ist ein Grund und dass man einfach bei der Bewertung, bei den Wachstumschancen auseinanderlegt. Ja, also im Vorfeld, klar, ab Letter of Intent passiert es, sind alle sehr überrascht, wenn sowas passiert.
Ja, Sie haben es gerade schon angedeutet, sozusagen, wenn die Übernahme geglückt ist, vielleicht gehen wir da auch nochmal ins Detail, was genau macht dann Thresu quasi, wenn es die Marken oder ja Produkte oder das Amazon-Konto übernimmt? Vielleicht kann man da mal ein bisschen ins Detail gehen, ja, Marketingmaßnahmen oder was ich verkaufe auf mehreren Marktplätzen, also wie genau wird dann die Marke oder das Geschäft an sich verbessert oder größer gemacht? Was genau passiert dann?
Genau, also das ist, es sind ganz viele Dinge jetzt mal. Das ist die langweilige Antwort, ich komme gleich ein bisschen konkret, aber wir haben so 150 Hebel inzwischen, die alle ein paar Prozent Wachstum dazu treiben. Es ist nicht so, dass wir sagen, dass alle immer das Gleiche falsch machen und dann kommt Thresu und endlich lösen wir Supply Chain. Das sind einfach ein ganzer Sack voll Hebeln, bei denen wir jeweils halt große Teams haben mit Expertise und viel Erfahrung und Skaleneffekte. Aber die Überschriften sind natürlich Supply Chain. Also die werden irgendwo eingekauft, vielleicht ist eine Fabrik in China, wo eingekauft wird, dann muss das im Container rübergebracht werden und dann muss es in ein Lager. Das kann man verschieden gut machen, das schauen wir uns an. Wir haben ein riesen Supply Chain Team über die ganze Welt und schauen, ob wir da Effekte haben, ob wir Sachen einfacher machen können. Dann schauen wir das ganze Inventory Management, Forecasting schauen wir an, können wir das schlauer machen. Also Supply Chain und Delivery. Dann schauen wir uns natürlich Marketing an. Wir schauen uns nicht nur an, können die Leute super bieten auf den Amazon und auf Amazon-Kanälen. Da haben wir natürlich eine Expertise, da kommen wir auch ehrlicherweise her. Also unsere Gründer hatten da eine Facebook-Agentur und Marketing-Agenturen und also wir wissen eine Menge von Marketing. Aber es ist nicht nur dieses Online-Marketing, es ist wirklich auch Branding. Wir schauen uns die Marke an, ob wir mit der was machen können, ob wir vielleicht mit der Verpackung was machen können, damit sie global funktioniert, ob wir die Marke anders darstellen können. Und da gibt es dieses schöne Beispiel von Angry Orange, ärgerliche Orange, das ist ein Haustiergeruchsvermeider, also ein Spray, das sozusagen, wenn man hat, oder Katzen manchmal stinkt das so ein bisschen. Und das heißt Angry Orange und das ist ein Produkt, das haben wir übernommen, das hat einen kleinen einstelligen Millionenumsatz gemacht und dann haben wir uns das angeguckt, wir haben ein Branding-Team, wir haben ein Kreativ-Team, Und die haben sich angeschaut, dass das richtig groß werden kann wahrscheinlich. Und dann haben wir Packaging, Branding, alles neu gemacht, riesen TV-Kampagne. Snoop Dogg, der Rapper, ist unser Testimonial, das passt natürlich auch gut. Yeah. Und das ist ein wahnsinnig cooler Spot und das ist ein Begriff in Amerika inzwischen geworden. Jeder kennt Angry Orange und das Ding ist natürlich nicht nur verzweifacht, dreifacht, das ist verzehn-, 15-facht worden dann, mit natürlich einem großen Investment, aber da haben wir diese Chance gesehen. Das hat nichts mit Supply Chain zu tun, ja, das hat nichts mit dem Online-PPC-Bidding zu tun, das ist richtig Oldschool-Branding und Marketing und Produktmanagement. Also das heißt, wir haben das Marketing-Stück, wir haben Supply Chain ein Stück und dann gibt es natürlich das große Thema Internationalisierung und da haben wir natürlich als eine Company, die eben den Scale hat und die Systeme hat, eine Chance, dass wir Marken, die vielleicht bisher in 2, 3 Marktplätzen verkaufen, auf die ganze Welt bringen, dass wir sie auf den amerikanischen Markt bringen, wenn sie da noch nicht sind, dass wir US-Firmen nach Europa bringen, wenn sie da noch nicht sind und dass wir sie dann da auch auf Amazon auf andere Marktplätze bringen. Direct-to-Consumer, sagt man so schön, D2C, also das heißt, dass wir bauen denen einen schönen Store, dass die Marke auch außerhalb von Amazon erwachsen kann. Wir gehen auf andere Marktplätze. Walmart ist inzwischen echt ein großes Ding in den USA und da kann man was machen. Also das heißt, Sachen, die einfach aufwendig sind für einen Ein-Mann-Shop, der da alles neu erfinden muss, der herausfinden muss, wie es logistisch läuft, wie es von den Interfaces läuft mit anderen Marktplätzen. Das können wir zentral dann relativ gut übernehmen. Und damit gibt es eben 150 kleine Hebel und einige von denen sind einzeln gehoben, bringen ganz viel, aber oft ist die Kombination von all dem, was dafür sorgt, dass wir die Marken alle zum Wachsen kriegen.
Genau, also Ende letzten Jahres kam man, glaube ich, die Entscheidung, auch in Deutschland jetzt quasi durchzustarten. Dadurch ist ja quasi auch Ihr Job entstanden, sage ich mal. Sie haben es vorhin auch schon mal angedeutet. Wir wollen nochmal auf die Frage eingehen, was genau jetzt ein deutscher Händler mitbringen muss, um in Frage zu kommen. Also wir haben gesagt, es war wichtig, so ein Millionenumsatz ungefähr, so die Grenze, gute Bewertung. Gibt es bestimmte Produktkategorien, auf die man abzielt oder noch weitere Bedingungen, die sozusagen ein Händler mitbringen muss, damit er für Ratio von Interesse ist?
Ja. Also wenn man sich in unsere Schuhe versetzt, dann wird es irgendwie klar, dann ist es so, dass natürlich Kategorien, die in sich einen hohen Modecharakter haben und sehr, sehr schnell, sehr viel, so einen hohen Umschlag an Produkten, etwas weniger attraktiv sind. Also Fast Fashion und sowas. Da wird man kaum einen Aggregator finden, nicht nur uns, der eine große Lust drauf hat, weil da heißt es eben, dieser Proofpoint, dieser Beweis, den der Verkäufer geführt hat, dass das kann, der gilt halt für diese Saison. Und das ist nicht gut genug für uns. Wir hätten natürlich gerne etwas, was nachhaltig und, wenn man sagt, so schön resilient ist, ja, also was es geschafft hat, sich nach oben zu arbeiten, in den Verkaufsrängen, was viele Bewertungen hat und damit ein großes Vertrauen beim Kunden hat und wo das auch immer noch stimmt nächstes Jahr. Wo man nicht sagt, Mensch, nächstes Jahr, also vielleicht Drohnen oder sowas. Die Drohnen sind nächstes Jahr einfach wahrscheinlich viel besser als die Drohnen von diesem Jahr. Da bringt es oder nicht so viel, dass die Bewertung von letztem Jahr sagt, war eine tolle Drohne. Und das heißt alles, ja, ich würde sagen, die schnelleren Elektronik-Sachen, die Fast-Fashion-Sachen sind weniger, was wir gut können. Und wir lieben natürlich auch Kategorien, in denen man nicht 10.000 Produkte braucht, um den Umsatz zu machen, sondern wo man das vielleicht mit ein paar Produkten machen kann. Das geht natürlich allen so, je weniger Komplexität bei gleichzeitigem Erfolg, desto lieber natürlich auch. Aber als Ausschlusskriterien würde ich mal sagen, wenn es echt zu klein ist, ich sage jetzt mal unter einem Millionenumsatz, und wenn es zu modisch ist, dann ist es uninteressant. Und natürlich ist auch da nicht interessant, wenn es schlechte Bewertungen hat, wenn man einfach da sich hochgearbeitet hat auf eine Art, die nicht mit dem Kunden zufrieden, mit der Kundenzufriedenheit zu tun hat, sondern vielleicht auf eine andere Art. Das ist für uns dann auch nicht nachhaltig genug. Also denn das Produkt muss schon an sich irgendwie gut sein. Man muss es ja so sehen, das ist ja ein bisschen unser R&D-Department. Die Verkäufer da draußen, die haben investiert darin, rauszufinden, was die Kunden wollen. Und die erfolgreich waren, die haben sozusagen den richtigen Research gemacht. Die haben investiert in die Innovation. Und dann muss es auch eine Zeit lang natürlich ein paar Jahre zurückzahlen können. Und das ist das, was dann super, super spannend ist für uns.
Also der Fokus liegt ja auf den FBA-Händlern, ja, die das Fulfillment bei Amazon nutzen. Jetzt gibt es, glaube ich, immer so verschiedene Berechnungen, wie viel es davon gibt in Europa, auch in Deutschland. Das sind dann immer so, was ich, je nachdem, 1.000 bis mehrere Tausend. Das würde dann heißen, so Expertenschätzungen, dass so in 1, 2 Jahren sind dann quasi alle abgegrast und jeder, der in Frage kommt, wurde mal gefragt. Ja. Ist dann sozusagen die Hoffnung, dass dann ja wieder neue erfolgreiche oder erfolgreich genügende Händler nachwachsen oder ist das Geschäftsmodell dann irgendwann am Ende, wenn es keine FBA-Händler mehr gibt, die gut genug sind quasi?
Ja, genau. Also ich glaube, genau, das wird ziemlich schnell passieren, dass jeder einmal mindestens angerufen wurde. Also ich kenne ja auch ein paar und ja, also es gibt einfach viele, die jetzt irgendwo Geld einsammeln und versuchen einfach mal, sagen wir mal, die Kontakte zu machen. Und das ist richtig, aber es kommen natürlich immer wieder neue. Also es wäre ganz traurig, wenn es keine neuen, nachhaltig erfolgreichen Produkte gäbe auf diesem Erdball. Und ich glaube, das Gegenteil wird passieren. Dadurch, dass wir jetzt in dieses Ökosystem eintreten und diese tollen Exits anbieten können, das ist ehrlicherweise bei vielen Leuten noch vor einem Jahr nicht auf dem Schirm gewesen, dass das auch möglich sein kann, dass man sogar nicht eine Marke aufbaut, die man dann bis zu seinem 60. Lebensjahr führt und dann müssen es die Kinder übernehmen, sondern dass man einfach sagt, wenn ich das richtig hinkriege, dann bin ich hier in 3-4 Jahren, habe ich einfach einen Wahnsinns-Exit wie die anderen Startup-Typen, die ich kenne. Und damit ist es auch sehr attraktiv. Und das wird, glaube ich, einen Schub eigentlich an Innovationen bringen und an vielen Versuchen, wo Leute das versuchen wollen zu erreichen. Und das wird dazu führen, dass wir immer wieder neue Leute haben, mit denen wir reden können. Und das ist die zweite, die eine Dimension. Die andere Dimension wird sein, wir gehen natürlich auch upmarket. Also wir kaufen eben große, große Marken und immer größere Marken. Und auch da gibt es natürlich ganz spannende Bereiche, was die Akquise von Marken angeht. Der dritte Bereich zum Geschäftsmodell. Unser Geschäftsmodell ist ja nicht das Kaufen der Marken, sondern das Geschäftsmodell ist das Erfolgreichmachen von Marken. Und das ist etwas, was natürlich auch mit Marken passieren kann, die wir bisher im Portfolio haben, mit Marken, die off Amazon sind. Und die Vision von uns ist ja wirklich, das Consumer-Unternehmen des 21. Jahrhunderts zu bauen, wirklich ganz neu Omnichannel zu definieren. Das hat sozusagen im 20. Jahrhundert relativ klar verteilte Fälle gegeben, was das angeht. Und das wird sich jetzt ändern. Also viele der Wahrheiten, die man angenommen hat, dass man muss so und so viel in TV machen, sonst kann man nicht gewinnen. Also kann nur Procter & Gamble da gewinnen. Oder man muss diese Art von Produkten haben, diese Art von Research-Abteilung im Haus. Das stimmt alles nicht mehr. Und da wollen wir dabei sein, eben das neu zu definieren. Und dann gibt es, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten, sozusagen Wachstum zu treiben und nicht nur das, wie viele neue FBA-Seller jetzt nachrücken jedes Jahr ins Amazon-Ökosystem. Ne? Also gibt es, glaube ich, ganz viele Chancen. Und aber man muss auch ehrlicherweise sagen, vieles wissen wir nicht. Also das ist so ein Rocket Ship. Also wir wissen, wir haben große Visionen, wollen diese große Consumer Company bauen. Aber welche von den Experimenten aufgeht, welche Wette auf welchen Teilbereich des Ökosystems super läuft und welche nicht, das wissen wir noch gar nicht. Also da sind wir ein Startup. Das ist zwar jetzt relativ groß geworden, aber es ist einfach noch im sehr starken Startup-Modus, das angeht. Und deshalb kann ich noch nicht versprechen, welche von diesen Pfeilern wie wichtig sein wird in 4-5 Jahren.
Also ich schreibe ja selbst viel über Amazon und den Marktplatz und den Umgang mit den Händlern. Und da ist immer so ein bisschen dieses wiederkehrende Bedrohungsszenario, sage ich mal, diese sind Amazons Eigenmarken. Sehen Sie da auch eine Art Gefahr für das Modell, dass quasi Amazon ja noch stärker oder noch mehr Eigenmarken positioniert und dadurch, sage ich mal, diese Marktplatzhändler und Drittanbieter sowieso so ein bisschen aus dem Geschäft gedrängt werden, was dann auch eine Gefahr für Thrasio wäre?
Ist überhaupt nicht so. Also ich sehe das gar nicht so. Ich war ja sehr lange bei Amazon und ich behaupte zu verstehen, wie das Denken bei Amazon ist. Und wenn man vom Kunden rückwärts denkt, dann macht alles immer ganz gut Sinn, glaube ich. Wenn man sich überlegt, was machen die komisch? Okay, überleg mal, wie es für ein Kunden ist. Okay, was wollen die vielleicht erreichen? Und sie schaffen sich immer, aber es wäre doch irrsinnig aus Sicht von Amazon, wenn sie dieses unfassbare Ökosystem, das sie gebaut haben, das ist die Cashmaschine, die sie haben, und es ist für die Kunden der beste Hebel, um an die gesamte Auswahl zu kommen, die es auf der Welt gibt. Wenn sie da, um 2% mehr Marge zu machen, vielleicht im großen Stil versuchen, die Seller, die sie da ernähren und die dieses Ökosystem betreiben, so anzugreifen, dass sie keine Lust mehr haben. Das wäre doch vollkommen irrsinnig. Das würde überhaupt keinen Sinn machen und das wird nicht passieren. Amazon hat einen extrem geringen Anteil an Private Label und das ist der Grund. Die meisten anderen Händler haben einen sehr großen Anteil Private Label und versuchen eben sozusagen da immer mehr Shelf Space für sich selber zu haben. Amazon macht es in den Bereichen, wo sie denken, dass die Kundenerfahrung für Kunden Mist ist und sie es wirklich substanziell besser können. Aber ich glaube auch, sollte es das Drohen zu groß werden, wären Amazon die Ersten, die verhindern würden, dass das irgendwie die Hälfte vom Business wäre. Das wird nicht passieren. Das wäre wirklich, das wäre nicht langfristig gedacht. Und das ist, was Amazon nun wirklich immer tut. Wir denken wirklich langfristig. Und deshalb, also auch Thrasio, die sind natürlich, wenn wir so stark von Amazon abhängig sind, so viel auf Amazon machen, dann ist immer eine gute Frage, okay, wenn Amazon hustet, wie geht es euch dann? Und das ist ein fairer Punkt. Und deshalb ist für uns sehr wichtig natürlich, wir wollen die besten Partner sein. Wir wollen einfach für die Kunden das Richtige tun, tolle Produkte haben, keinen Schmu machen auf dem Marktplatz und da ganz die weißen Ritter sein und ein toller Partner sein, dann ist es für Amazon immer prima. Und dann sind wir sicher mal, wenn wir auf der Seite der Kunden sind, sind wir wahrscheinlich auch auf der Seite von Amazon. Und dann wird es kein so ein großer Clash werden. Da bin ich mir relativ sicher, verstehend, wo Amazon herkommt. Und ich glaube, ich kenne ganz gut die Denke.
Genau, Sie haben kennen die Denke, Sie haben es gerade schon angedeutet, waren selbst quasi mit im Amazon-Gründungsteam, wenn man das so sagen kann, glaube ich, 99 bis 2015 bei Amazon Deutschland. Mhm. Vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein, wenn Sie jetzt selbst sozusagen diese Entwicklung sehen, die Amazon auch in Deutschland genommen hat. Wie schätzen Sie das jetzt ein mit so ein bisschen Distanz quasi von außen wieder?
Ja, es ist, der Amerikaner sagt, mindblowing. Es ist einfach unglaublich. Und ich finde es ehrlich gesagt immer noch toll. Ich bin immer noch ein Fan. Ich finde, es ist kein Zufall. Das ist nicht Glück. Es ist nicht zum richtigen Zeitpunkt da gewesen zu sein. Da gab es auch noch ganz andere E-Commerce-Player, von denen alle gesagt haben, die werden Amazon an die Wand drücken. Aber es ist einfach dieser Kundenfokus und dann unglaublich gute Management-Praktiken und langfristiges Denken. Das hat es einfach so groß gemacht. Und ich bin ganz stolz auf das Team. Viele sind ja noch da, die ich eingestellt habe. War ich ja auch sehr aktiv. Und ich halte die Daumen. Ich finde es einfach toll. Ich bin sehr stark auf der Seite, die sagen, Amazon wird relativ unterschätzt, glaube ich, was den positiven Impact angeht auf die Gesellschaft. Es gibt ganz viel Gemecker natürlich, was sie alles angeblich schlecht machen. Aber muss ich mir überlegen, die Leute, die das kritisieren, was Amazon macht, haben die wirklich nicht doch auch wirklich Interesse, dass Amazon kritisiert wird? Haben die nicht was zu gewinnen dadurch? Und dann sollten wir uns mal angucken, wie Amazon zum Beispiel seine Mitarbeiter behandelt, was sie für die Nachhaltigkeit tun. Unglaublich, was die, also wenn Amazon das sagt, wir kümmern uns jetzt um den Planeten, dann meinen sie es halt auch ernst. Und dann gibt es da Prozesse und dann gibt es da Ziele und dann wird da nicht Greenwashing gemacht, sondern dann wird extrem viel investiert von den schlauesten Köpfen, die es gibt hier. Und das ist einfach toll zu sehen. Also das muss ich sagen, auch als nicht mehr Amazon-Mitarbeiter schaue ich es mir gerne an und bin da relativ auf der Fanseite, muss ich sagen. Soweit man das bei einem Unternehmen sein kann, ist ein
bisschen fraglich. Und die persönliche Handynummer von Ralf Kleber noch abgespeichert, oder?
Genau, aber das ist nicht der Punkt. Ich bin wirklich, also auch wenn ich einen Schritt rausnehme, weil ich eben weiß, wie innen die Entscheidungen getroffen werden. Deshalb bin ich auch in diesen Diskussionen im Freundeskreis, wenn er sagt, ja, guck mal, jetzt behaupten sie, sie machen Solarthermie und so weiter. Das ist nur, damit die Leute das schreiben. Nee, es ist nicht nur, damit die Leute das schreiben, sondern das sind einfach langfristige Entscheidungen, die getroffen werden und die dann auch Amazon wirklich ernst meint und umsetzt. Und da wird nicht optimiert auf den externen Effekt, sondern wirklich auf den langfristigen Effekt und auf, sehr stark auf die Substanz. Und deshalb, also glaube ich, wenn Jeff jetzt nur noch Chairman ist, die Prozesse und diese Denke, die da umgesetzt wird, viele der Managementpraktiken, die für mich auch unterschätzt sind, ein paar ganz tolle Systeme, wie man weltweit dafür sorgt, dass so ein Unternehmen die Strategie gut umsetzt, das wird dafür sorgen, dass Amazon, glaube ich, weiter ein ganz gutes Geschäft machen wird. Mache mir wenig Sorgen.
Das ist auch schon eine gute Überleitung zur eigentlich letzten Frage, so gutes Geschäft. Sie hatten es gerade schon angedeutet, Thrasio will so ein bisschen das Consumer-Geschäft des 21. Jahrhunderts werden oder dominieren in dem Bereich. Kann man was sagen zu den zukünftigen Plänen? Also jetzt gab es den Deutschlandstart, sind da noch weitere Regionen in Planung oder weitere Länder-Dependancen? Oder gibt es noch weitere Modelle? Also wo geht's in Zukunft hin?
Ich glaube, wenn man sich das so vorstellt, wir wollen die große Consumer Company, das P&G sozusagen, das 21. Jahrhunderts werden, dann gibt es eigentlich wenig Grenzen. Also wir sind in China, das darf man auch nicht unterschätzen. Wir haben ein tolles Team, haben ein riesen Event gehabt gestern mit Tausenden von Verkäufern. Einen großen Fußabdruck da. Da sind sehr viele Verkäufer, wie wir wissen, die auch auf dem europäischen Marktplatz verkaufen, auf dem amerikanischen. Es ist ein toller, nicht ganz einfacher Markt natürlich, aber wir haben ein tolles chinesisches Team on the ground. Wie gesagt, jetzt Europa ist natürlich auch, es gibt keine große Consumer Company, die das dann hier nicht macht. Und wir werden in Europa einen großen Fußabdruck haben und ich glaube auch sehr erfolgreich sein können. Und dann geht es weiter. Was sind die großen Märkte? Es gibt Indien, es gibt Rest of Asia, es gibt Australien, Afrika. Also das sind alles Sachen, die, wo man sich fragen würde, warum sollten die das nicht machen? Also ich kann jetzt nicht sagen, wir haben morgen das vor, aber muss man sagen, warum sollten die da nicht hingehen? Warum sollte das Modell nicht da auch funktionieren? Da, wo es noch kein Amazon gibt, ist wahrscheinlich für uns erstmal nicht der erste Schritt, weil dann würden wir so eine Infrastruktur aufbauen ohne einige unserer Kernstärken und unsere Erfahrungen umsetzen zu können. Das heißt wahrscheinlich immer erstmal die Märkte, in denen es auch eine Amazon gibt. Das ist wahrscheinlich nicht falsch, das anzunehmen. Und dann gibt es ganz viele Initiativen, die auch natürlich vom reinen FBA-Amazon-Modell weggehen und uns etwas unabhängiger machen natürlich. Wie gesagt, die anderen Marktplätze sind auch, wenn man sie kumuliert, so groß, dass es spannend ist. Da gibt es einiges, was wir machen, direkt an den Consumer. Das machen wir mit allen unseren Marken. Da gibt es ganz spannende Experimente. Und das heißt, welche dieser Säulen, wie gesagt, wie groß wird, ist jetzt schwer zu sagen, wäre auch relativ unredlich. Würde wahrscheinlich wenige Leute intern bei uns auch behaupten, sie wüssten es genau. Aber wir sind zum Glück in der Phase auch jetzt, dass wir ein bisschen nicht die Welle surfen, sondern ein bisschen die Welle geworden sind. Und deshalb auch bei der Gestaltung dessen, was man machen kann mit so einem Wissen, mit so einem Skaleneffekt, dass wir da jetzt mit beitragen können. Und da werden sicher zwei der Experimente komplett in die Hose gehen und andere Sachen können ganz spannend werden.
Das klingt sehr spannend, auch für die Zukunft. Dann sage ich schon mal vielen Dank an Georg Hesse, Vice President von Thrasio Deutschland und UK. Kann man das noch besser ausdrücken irgendwie? Vize-Deutschland-Chef oder so? Oder ist Vice President das Passendste?
Das ist der Job Description. Also wir tun da nicht so viel rum. Ich habe auch gedacht, das ist wahrscheinlich nicht sehr PR-tauglich. Der ist übrigens, der geht noch komplizierter, da gibt es noch ein paar Nachsätze. Wofür ich noch verantwortlich bin, das spare ich uns. Aber ja, das ist jetzt irgendwie, vielleicht arbeiten wir mal an unseren Titeln. Nachgelagerten Initiativen.
Dann vielen Dank schon mal für das Gespräch. Cool. Ja, vielen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören. In der nächsten Folge des ON-Podcasts, da geht es passenderweise im Endspurt auf die Bundestagswahl um Politik. Da diskutiert Christoph Pech mit unserem Politexperten Patrick Schweiger und dem Rechtsexperten Melvin Dreyer um so Digitalisierung bei den Parteien. Was haben die Parteien in diesen Bereichen vor? Ja, einfach wieder einschalten. Ich bedanke mich. Das war's und bis bald.